Technik läuft. Moin, moin allerseits. Jo, da waren wir letztes Mal. Wie war das noch? Also, kleine Rekapitulation. Wir müssen letztendlich die Uhr in irgendeiner Form nachmachen und nicht nur die Uhr im Sinne von Timer-Chip, sondern Uhr im Sinne von vielen Dingen. Im Prinzip kann ich auch die Zeit messen, indem ich immer der Festplatte einen Auftrag gebe und gucke, wann der Auftrag fertig ist und wieder einen Auftrag schickt und fertig und Auftrag und fertig und Auftrag und fertig. Ist ja im Prinzip auch so eine Art Uhr, ne? So ein Tick-Tack. Jo, die Uhr, wie, da haben wir jetzt zwei verschiedene Zeiten, die wir irgendwie beachten müssen, wollen. Einmal die Realzeit und einmal die virtuelle Zeit. Und eigentlich, so war unsere Hoffnung, hätten wir eigentlich so eine halbdiagonale virtuelle Zeit identisch zu realer Zeit, das wäre ideal. Problem, mindestens ein Problem, es kann sein, dass unsere virtuelle Maschine in einer Zeitspanne mal gar nicht dran ist. Die ist einfach schlicht weggeschedult. Ja, weggeschedult heißt, unsere virtuelle Zeit kann in der Zeit nicht vorangehen. Und damit wir dann nicht gar so einen großen Knick in der Zeit haben, machen wir danach dann nicht da oben mit der Uhrzeit weiter, dann würde ja die virtuelle Zeit plötzlich springen, in Nullzeit sozusagen. Und dann haben wir gesagt, naja, dann grober Daumen, ne? Irgendwie versuchen wir das Ganze dem wieder anzunähern. Jo, das so der Plan. Die Frage, wie kriegen wir das hin? Jetzt Ideen von euch. Darauf hingewiesen hatte ich schon. Wir merken eigentlich gar nicht, dass wir weggescheduled sind. Ne? Das kann ich nicht, sehe ich nicht. Ich rechne ja an der Zeit nicht. Einzige, was ich vielleicht machen kann, ich kann mir zu verschiedenen Zeiten immer mal wieder, ich laufe, hole ich mir die Realzeit. Ich hole mir die Realzeit, ich hole mir die Realzeit, ich hole mir die Realzeit. Ne, ich hole sie mir nicht, kann ich nämlich gerade nicht, hier auch nicht, da hole ich sie mir wieder. Und eventuell merke ich dann an einer relativ langen Spanne, ups, dazwischen, merkwürdig, da muss irgendwas passiert sein. Dann merke ich das überhaupt? Da hast du recht. Du hast einen entscheidenden Punkt gesagt. Du kannst ab und zu die echte Zeit holen. Erster Punkt ist wichtig, nicht ständig. Das ist der Overkill, weil das ist ein System Call. Und was ist dann ab und zu? Echte Takte, virtuelle Takte. Echte Takte geht nicht, weil die haben wir nicht. Ne? Also wir können nur, immer wenn unsere virtuelle Zeit ein bisschen vorangeschritten ist, dann können wir mal wieder die echte Uhrzeit holen. Ja, die virtuelle Zeit schreitet hier aber nicht voran, also holen wir uns nicht die reale Zeit. Okay, irgendwann schreitet sie wieder voran. Ne? Dann könnten wir uns die reale Zeit wiederholen. Ja, das sind schon zwei wichtige Ideen. Erster Punkt, ab und zu mal. Und zweiter Punkt, nicht anhand der Realzeit, weil die wissen wir nicht. Wir wollen uns ja gerade die Realzeit holen. Aber anhand der virtuellen Zeit können wir uns das holen. Das sind zwei wichtige Punkte. Was haben wir schon? Das haben wir auch. Jo. Dann kommt sowas raus. Was heißt das? Also folgende Idee. Ich fange mal nicht im Nullpunkt an, sondern ich fange einfach mal woanders an. Was im Prinzip auch völlig wurscht ist, weil echte Zeit, ne, die läuft sowieso. Ich fange ja nicht beim Urknall an, sondern ich fange, was weiß ich, 2013 am 6.2. oder was an. Also fangen wir mal da an und sagen, ja, wir holen uns da einfach mal die Uhrzeit. Und dann sehen wir, die Uhrzeit, naja, das wäre eigentlich ja so das Stück. Da hätten wir eigentlich sein sollen, sind wir aber nicht. Okay, dann sagen wir, wir wollen das, was uns fehlt, aufholen. Mit den nächsten, sagen wir mal, wir machen das immer mit 4 Schritten. Und das sind jetzt deine virtuellen Zeitticks. Ja, die Uhrzeit aufholen mit 4 Zeitticks heißt, ich brauche die Steilheit sozusagen. Jeder virtuelle Tick muss uns so weit in der Zeit voranbringen. Dann hätten wir die Uhrzeit aufgeholt. Während wir die aber aufholen, haben wir natürlich wieder echte Zeit gebraucht. Jetzt können wir uns zu dem Zeitpunkt, jetzt wissen wir, wir haben die Uhrzeit haben wir aufgeholt. Dann gucken wir doch mal, wie schaut denn jetzt die Uhrzeit aus, die echte. Dann merken wir wieder, oh, wir sind der Zeit hinterher. Dann habe ich Zufall. Okay, diesmal aber nicht so viel wie beim letzten Mal. Also können wir sagen, ja, wenn wir das mit 4 Schritten aufholen wollen, das können wir wieder tun, aber mit jedem virtuellen Zeitschritt muss die virtuelle Uhrzeit jetzt nicht so stark steigen wie gerade, sondern ein bisschen weniger. Ja, dann machen wir diese 4 Zeitschritte, die aber jetzt, so wie ich es jetzt hingemalt habe, plötzlich lange dauern. Also lange im Sinne von echte Zeit. Weil wir zwischenzeitlich mal weggeschedult waren oder kann natürlich auch sein, weil einfach die Simulation dann plötzlich schwierig ist. Die Grafikkarte will plötzlich gerade was malen und die Platte ist gerade gefragt und die CPU soll mit komplexe Instruktionen nachmachen. Das dauert plötzlich. Macht aber nichts. Unsere Uhrzeit, die tickt. Realzeitmäßig gesehen tickt sie langsam, aber sie tickt, es geht voran. So, und irgendwann sind die 4 Schritte um. Und dann gucken wir mal nach. Jetzt müssen wir sozusagen die Uhrzeit eingeholt haben von vorher, das wissen wir. Aber wir sind der Zeit wieder hinterher. Also ab jetzt ist jeder Zeitschritt kürzer. Also kürzer im Sinne von echte Zeit, länger im Sinne von virtuelle Zeit. Also jeder Tick, der bringt uns jetzt in der virtuellen Zeit ordentlich was voran, in der realen Zeit, naja, hoffentlich nicht so weit voran, ne, dass wir die Zeit wieder einholen können. Jo, was sieht man an dieser Grafik? Ja, definitiv, ich kann sie nie überholen. Macht das was? Ja, ich hatte euch neulich gesagt, so ein Faktor 1 Million ist drin. Also zwischen nahezu waagerecht und nahezu senkrecht haben wir alles dabei. Aber, wie du richtig gesagt hast, wir werden nicht aus Versehen nach oben rausschießen. Wir sind immer der Zeit hinterher. Mal ein bisschen weiter hinterher, mal ein bisschen weniger weit hinterher. Jo, die andere Frage ist, wie schaffen wir das denn jetzt, das in einem virtuellen Zeitschritt, ja, dass der jetzt plötzlich schneller geht. Das wollen wir ja, ne? Denn, also der virtuelle Zeitschritt, die virtuelle Zeit selber, den Schritt, der soll ja immer gleich bleiben. Aber er soll ja jetzt schneller erledigt sein.
Das kann man eigentlich ja nur dadurch erreichen, dass man im anderen Fall bestimmte Sachen künstlich verzögert. Also dass man irgendwie sagt, man hat einen Speicherzugriff oder einen leeren Datenzugriff zum Beispiel, also der wird der Maschine irgendwie ungewöhnlich schnell, weil er ja nur auf Speicher. Dann verzögere ich den halt künstlich und wenn ich jetzt sozusagen Zeit aufnehmen muss, dann kann ich diese Verzögerung wieder rausnehmen, um es aufzunehmen.
Ja, also wenn wir der Zeit nahe dran sind, dann können wir Plattenzugriffe so langsam machen wie in echt. Wenn wir der Zeit weiter hinterher sind, dann muss die Platte ein bisschen, na, mach mal hin, muss vorangehen. Okay, bei der Platte macht das schon mal Sinn. Kann man der CPU sagen, mach mal hin. An sich müssen jetzt ja alle hinne machen. Ne? Ist ja nicht nur die CPU, nicht nur die Platte, die jetzt schneller werden soll, sondern CPU, Grafikkarte, alle müssen ja irgendwie so einen Schubs kriegen. Macht mal. Wie kriege ich ein Turbo für die CPU her? Genau, das ist eigentlich so die Idee. Normalerweise sagen wir mal, mach mal eine Gigahertz-CPU nach. Soll heißen, sie macht pro Sekunde 1 Milliarde Instruktionen. Naja, mega großer Daumen. Aber wir können natürlich auch sagen, ja, es muss jetzt schneller gehen. Die CPU muss jetzt innerhalb, ne, fertig werden. Dann sagen wir eben nicht, sie macht jetzt 1 Million Schritte, sondern jetzt soll sie nur noch 100.000 machen. Dann ist sie freilich schneller fertig. Naja, das Programm ist zwar nicht schneller abgearbeitet, keine Frage, aber zeitlich gesehen ist es sozusagen schneller fertig geworden. So, dann ist die CPU schneller fertig, soll heißen, dann kann schnell darauf die Uhr wieder ticken, was dann letztendlich wieder heißt, naja, die Uhr passt dann wieder einigermaßen. Und dass die CPU jetzt in manchen Zeitschritten mehr schafft als in anderen Zeitschritten, boah, lest euch das Intel Manual durch, da steht nicht drin, dass das immer konstant viele Instruktionen sind, die eine CPU pro Zeiteinheit schafft. Ja, aufgrund von Caches, aufgrund von Pipeline-Hemmnissen, aufgrund von, naja, echte CPUs haben ja auch schon so bezüglich Wärme ab und zu mal runtertakten, damit es nicht so heiß wird. Also was die so zeitlich schaffen, das ist auch nur. Ne? Insofern könnte man auch sagen, naja, wenn es hier brenzlig wird, wir müssen der Zeit ein bisschen hinterher hucken, dann sagen wir einfach, naja, CPU, komm, mach nicht deine 1 Milliarde Schritte, sondern du machst jetzt für die Sekunde machst du nur 1 Million. Dann sind wir einen Faktor 1000 schneller, soll heißen, wir können unsere Diagonale so ein bisschen nach oben drehen. Jo, das ist das, was ich mir mal ausgedacht hatte für V-Maschinen, was inzwischen andere auch kopiert haben. Das Verfahren funktioniert erstaunlich gut, auch wenn das natürlich nur Heuristik pur. Ne? Das ist ja nicht, dass man jetzt sagt, das muss genau so sein und dann ist das optimal, sondern das ist, irgendwann muss ich mir ausdenken. Jo.
Hast du irgendwie schon eine zeitkritische Operation, wo dann durch das Runtertakten ein Timeout gelaufen ist?
Ja gut, also wir haben das jetzt in V-Maschinen so eingebaut und ich habe euch neulich erzählt, so GNOME startet nicht oder nicht richtig, nicht immer richtig. Das kann natürlich genau durch solche Effekte kommen. Er hat offiziell, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 10 Sekunden seinen Timeout gesetzt und wenn das Applet nicht in 10 Sekunden sich rückgemeldet hat mit ich laufe, dann denkt er sich, nee, funktioniert nicht, abschalten. Wenn ich natürlich jetzt gerade in den 10 Sekunden mit meiner CPU mühsam hinterher hechel, ich schaff's gerade nicht und ich sage ihr dann, naja, du darfst nicht so lange brauchen, mach mal schneller, dann schaffst du es vielleicht gerade nicht. Das kann genau so ein Effekt sein, nur ich kann natürlich auch rein theoretisch die 10 Sekunden weggescheduled sein, dann schaffe ich es mit keinem Algorithmus, kann man sich ganz schnell überlegen. Ne? Dann wird es sowieso nicht funktionieren.
War da nicht die Möglichkeit, dass man jetzt die Zeit nicht direkt weiterlaufen?
Ja, wir hatten eine Folie, hatte ich, oder kommt die noch? Da. Das hatte ich euch so als Folie hingeschrieben, hatten wir allerdings jetzt noch nicht, aber wenn du jetzt gerade fragst, ziehe ich die mal vor. Die Idee ist, sagst du ja richtig, naja, jetzt ist gerade mal ein kritischer Abschnitt. Ich weiß, jetzt 10 Sekunden, muss ich mal sehen, dass in den Pötte kommen. Da könnte man natürlich sagen, okay, jetzt drehe ich mal die Uhr langsamer. Die tickt jetzt mal schön gemütlich, damit die CPU Zeit hat, in diesen 10 Sekunden, in diesen langen 10 Sekunden, die Applets in die Puschen zu kriegen. Also man könnte sagen, naja, normalerweise mache ich alles mit schön regulär tickender Uhr. Nur in so kritischen Fällen, wo es mir jetzt darauf ankommt, Timeouts einzuhalten, da mache ich es umgekehrt. Da sage ich, ach Uhr, komm, tick, wie du lustig bist. Aber ich sage der CPU, mach schön. Die Frage ist, wie schalte ich denn zwischen diesen Modi hin und her? Natürlich kann ich sagen, Uhr tickt mal langsamer. Ich kann auch sagen, CPU, mach mal hinne. Beides geht, kein Problem. Beides hat seine Macken, haben wir gesehen. Entweder kommen die Applets nicht in die Puschen oder die Uhr geht nach dem Mond. Beides gefällt mir nicht. Aber ich könnte natürlich vielleicht manchmal die Uhr langsam gehen lassen. Ein paar Sekunden lang, fällt ja keinem auf. Oder wer guckt da mal unten rechts auf die Ecke und merkt, dass der Zeiger mal ein bisschen hakt. Merkt keiner, ne? Also das Hin- und Herschalten wäre prinzipiell möglich. Die Frage ist, wie schalte ich um? Woher weiß ich denn, dass Gnome jetzt gerade seine Applets gestartet hat? Und jetzt 10 Sekunden wartet, dass die in die Gänge kommen.
Kann man da irgendwie eine CPU an der Auslastung von einem Virtual-System irgendwie reinschauen?
Wie schaltet man das wieder aus, ob man Timeouts haben?
Oder gibt es eine Möglichkeit, dass man irgendwie sieht, okay, es gibt ein bestimmtes Leben, mit dem man sich eine Zeit setzt und da ist eben ein Timeout baut. Derzeit möchte ich erinnert werden, dass ich mal nachschaue, ob alles passt und muss ich das irgendwie, dann müsste ich wieder so ins Betriebssystem reingucken und so weiter.
Ja. Also, sagen wir mal, man wäre unter Linux, sind wir ja in diesem Applet-Gnome-Beispiel. Dann könnte man natürlich beispielsweise sehen, dass sich ein Programm mit Get-E-Timer, mit Z-E-Timer, den Intervall-Timer setzt. Da muss ich jetzt gar nicht in die Internas reingucken. Ich würde es sehen an einem Int 80 System Call, wenn dann in EAX die Nummer, ich sag mal, 93 drin steht. Hast du recht, das könnte so ein Anzeichen dafür sein, da macht einer was mit Zeit rum. Ja. Jetzt, man könnte vielleicht sagen, naja, oder wenn jemand den Alarm, also der Alarm System Call ist im Prinzip ein ZI-Timer, wenn jemand einen ZI-Timer aufruft, dann könnte man vielleicht auch sagen, ich schalte dann für die nächste halbe Minute auf Realzeitmodus um und danach schalte ich wieder zurück. Wenn das bis dahin nicht gepackt hat, dann wird es eh nichts. Ja, also dauerhaft einstellen, nicht, das geht nicht. Ne?
Man kann es halt also sich dafür beheben, wenn man sagt, okay, beim Systemstart brauche ich es, dann kann man sagen, okay, mach das mal die erste 1-2 Minuten.
Ich meine, das ist alles andere ist halt eine ziemliche Heuristik. Also ich meine, der Timer, der kann ja sonst wie lang sein, oder ist schwierig,
ja.
Aussagen drüber zu machen.
Andererseits, es schadet ja vielleicht auch nicht, wenn man mal für 10 Sekunden auf den anderen Modus schaltet. Dann ja, geht für 10 Sekunden die Uhr ein bisschen langsamer. Okay, danach holen wir sie ja gegebenenfalls wieder ein.
Ja, vielleicht ist es dann ein Timeout von einer Minute.
Pech gehabt.
Umgekehrt weiß ich nicht, wie das Programm wie Top oder mal 10 Sekunden lang unter den anderen Modus, ja okay, dann, wenn das Ding im Hintergrund läuft, dann ist jetzt dauerhaft der Modus eingeschaltet.
Doof, ne? Ja. Gut, dann könnte man eigentlich sagen, könnte man gucken, Gnome macht das mit ZI-Timer 30. Ne? Nach 30 Sekunden bricht er ab oder irgend sowas. Dann könnte man genau sagen, ja, wenn bei dem Timeout eine 30 steht, dann. Das wäre auch eine Variante, ja. Okay, also ihr habt eine Idee, man könnte so prinzipiell mit Heuristiken das versuchen, noch hinzupopeln. Schön ist was anderes, definitiv. Gut, das sind jetzt Sachen, die aus Programmen raus irgendwelche Timeouts haben. Wir hatten noch andere Beispiele für Timeouts. Nicht, wo jetzt eine Applikation zu doof programmiert ist, sondern... Warte, genau. Ich sage der Platte, bist du da? Und warte dann, bis ich eine Antwort kriege. Das wäre natürlich was, das ist sehr viel einfacher. Erstens viel einfacher zu erkennen. Wenn jemand ein Kommando in die Platte schreiben will, das sehe ich an irgendwelchen In-B-Out-B-Geschichten. Also so von der Idee her, wenn die Maschine ein Out-B macht, dann will sie was mit der Hardware rummachen. Dann können wir mal die nächsten 2 Sekunden, egal, Realzeit versuchen. Danach laufen wir wieder normal. Ja, also das wird so ein bisschen was helfen bei Hardware-Detektierung von den Betriebssystemen, die da immer versuchen, irgendwelche Komponenten anzuschubsen und auf Reaktionen testen. Mal gucken. Ist die Platte da, die Keyboard da, ist CD-ROM da? Da muss ich mit Timeouts, anders geht es da irgendwie nicht. Das wäre dann eine Möglichkeit. Ja, das, ich glaube, wir haben es sogar im Internet stehen als, als Bachelorarbeit, sich da was zu überlegen und das Zeitmanagement in V-Maschinen entsprechend mal aufzubohren. Also wer da Lust hat. Das ist die Lösung.
Okay, einfach zu sagen, oh, jetzt auf einmal sind wir hinterher, dann gucken wir mal, was von dies passiert ist, aber
genau. Okay. Ich habe dir ja richtig gesagt, wir sind der Zeit immer hinterher. Ja, manchmal sind wir halt mehr hinterher, wenn wir weggescheduled waren. Manchmal sind wir weniger hinterher, wenn wir die ganze Zeit gerechnet haben. Und das ergänzt sich jetzt sozusagen mit dem, ja, wie kompliziert ist es gerade zu simulieren. Auch dadurch sind wir vielleicht viel der Zeit hinterher oder wir sind nahe dran, je nachdem, wie kompliziert es gerade ist. Das mischt sich miteinander, macht aber nichts. Wir gleichen mit dem Algorithmus alles aus.
Macht aber meistens auch keinen Sinn, auf dem virtuellen System dann den gleiche Taktfrequenz des realen Prozessors da anzugeben oder zu simulieren. Außer wir wissen, da läuft im Prinzip kaum was an Rechenlast drauf und es ist sehr oft, dass in Anführungszeichen die CPU überhitzt ist und deswegen so langsam ist.
Genau. Wir geben bei uns.
Das ist komisch, wenn wir dauernd nachholen müssen.
Also in V-Maschinen kann man die Frequenz der CPU spezifizieren. Da kannst du auch ein Terahertz angeben, wenn du lustig bist. Das macht ja nichts. Aber weil sie ständig zu heiß ist, läuft sie dann doch mit, 500 MHz. Kannst allerdings auch angeben, das ist eine uralt 8086 CPU mit 4,77 MHz. Dann bin ich natürlich meiner Zeit immer ganz dicht dran, weil geht gut. Dann kann ich mir Zeit lassen für die nächsten Schritte, dann bin ich auch bei den nächsten Schritten immer ganz genau, also dann mache ich praktisch die Hauptdiagonale entlang. Die 4,77 MHz CPU, die überhitzt nie, komisch. Also dieser Algorithmus, der gleicht im Prinzip alles aus. Solange, und da hast du natürlich recht, solange es überhaupt möglich ist. Wenn ich dann Terahertz angebe, ja, kann ich machen, aber ändert natürlich nichts.
Ändert der dynamisch der Algorithmus, dass er sagt, okay, ich versuche jetzt erstmal mit einer Zehntelgeschwindigkeit einzuholen, oh, jetzt ist der Abstand immer noch größer geworden, jetzt sind die Hundertstel, Tausendstel und sonst was, oder?
Da kommen wir gleich noch drauf. Wie regel ich das jetzt? Ja, ihr denkt immer schon mit, das finde ich gut. Da wollte ich eigentlich auch vorhin schon hin, habe nämlich bloß abgelenkt. Also das wäre ein Algorithmus, könnte man so mal festhalten, der würde funktionieren. Die Frage ist, wie implementiert man ihn jetzt, dass er flott ist? Also, was wir ja brauchen ist, um wie viel schreitet hier jeweils die Zeit voran? Wann müssen wir jetzt die echte Uhrzeit abfragen? Und jetzt zu dem Punkt noch, wie regeln wir das, dass die CPU jetzt mal mehr, mal weniger macht, dass wir hier so die Steigung von dieser Geraden einstellen können? Und das geht im Prinzip so. Also eine Idee dafür. Wir haben ja unsere große Hauptschleife, die kennt ihr schon zur Genüge, wo wir letztendlich die ganzen Step-Funktionen von der CPU, von der Platte, von was weiß ich wem alles aufrufen. Ja, und nach jedem Step sage ich einfach, naja, die Uhr hat getickt. Also jetzt nicht notwendigerweise die Realtime-Clock hat getickt, sondern eine interne Zeitmessung hat getickt. Soll heißen, jedes Mal, wenn ein Step vorbei ist, wir zählen im Prinzip nur die Steps mit. Aber, naja, wenn jetzt wir genügend Steps hochgezählt haben, und das war ja die Idee von dir vorhin, wir zählen die virtuellen Steps, und wenn die virtuelle Zeit ein bisschen vorangeschritten ist, dann, okay, dann holen wir uns mal, also das soll jetzt sozusagen der System Call sein. Jo, und was merken wir uns? Wir merken uns, ja, R0 ist sozusagen immer, Blätter, R0 ist die Uhrzeit, R1 ist die drauffolgende. Und dann tickt die Uhr, dann ist das R0 und das R1. Und dann tickt die Uhr, ist das R0 und das R1. Ne? Also immer die zwei nebeneinander liegenden Stützwerte. Jo, und ab dann ist der Counter wieder 0 und zählt dann wieder hoch. Also wir haben immer zum einen diese zwei Stützwerte und wir haben einen Zähler, der sozusagen zwischen den zwei Stützpunkten immer noch bis Count hochzählt. Ja, und jetzt kann ich mir die virtuelle Uhrzeit geben lassen, zu jeder Zeit, also auch dann, wenn ich jetzt nicht GetTime aufgerufen habe, dass ich einfach sage, naja, das ist der linke Stützwert. Und jetzt interpoliert. Also ich nehme das Intervall und davon, also jetzt hier habe ich 4 Schritte, das Intervall teile ich durch 4 und multipliziere mit der Anzahl der Schritte, die ich schon ausgeführt habe. Also mit jedem Tick tickt die Uhrzeit hier ein Viertel in diesem Intervall weiter. Wenn sie hinten angekommen ist, dann nehme ich das nächste Intervall, teile es in 4 Schritte und mit jedem Schritt kommt so ein Viertel von dem jetzt größeren Intervall dazu. Also mal geht die Uhr dann ein bisschen schneller, mal geht es halt ein bisschen langsamer. Jo, und was man jetzt sieht ist, ich habe vorhin schon gesehen, ich habe es nicht mehr ausgebessert gekriegt, die zwei müsst ihr vertauschen. Also ich muss erst damit multiplizieren und dann dadurch teilen, sonst kommt dann 0 raus. Die Folie habe ich schon seit 5 Jahren, hat noch keiner gesehen, ich auch nicht. Wie schnell geht das jetzt? Also es muss ja jetzt alles flott gehen, ne? Also diese UpdateTime-Funktion, die wird nach jedem Step aufgerufen. Soll heißen, das muss flott gehen. Okay, was macht die? Naja, im Wesentlichen einen Zähler hochzählen, sonst nichts. Also in den meisten Fällen sonst nichts. Geht flott. Virtuelle Uhrzeit abfragen. Ja, wie flott ist das? Eine Addition kostet nichts. Eine Multiplikation kostet ein bisschen was, aber auch nicht viel. Eine Division kostet was. Aber wenn Count eine Zweierpotenz ist, dann shiften wir und dann geht das flott. So, also in Summe, das Ganze geht rucki zucki. Jo, Update Time, sehr schnell ausführbar. Get Time wird praktisch nie aufgerufen. Naja, vorausgesetzt, das Count ist groß genug. Ne? Also jetzt muss ich jetzt lügen, bei V-Maschinen ist es, glaube ich, 10.000. Also Zweierpotenz bei 10.000 Größenordnung. Also das Update-Time, es rattert schon eine ganze Weile, bis er dann irgendwann mal, keine Ahnung, nach, sagen wir mal, 8.000 Umdrehungen das Get-Time aufruft, dann irgendwann zu vernachlässigen. Ja, virtuelle Zeit abfragen ist schnell ausführbar, vorausgesetzt, ne, das ist eine Zweierpotenz, dann kann man shiften. Und, ja, das hast du vorhin nochmal extra gefragt, ob jetzt der echte Host mich mal eine Weile wegscheduled oder nicht, mir auch wurscht. Das wird mit ausgeglichen, wie alle anderen Zeitschwankungen auch mit ausgeglichen werden. Jo, das habe ich euch jetzt erzählt für Update Time mit einer Konstanten. Konstante im Sinne von 1. Ich führe immer einen Schritt aus. Fertig. Ich will jetzt aber nicht immer einen Schritt ausführen. Das haben wir uns ja mal angeguckt. Wie führe ich einen Schritt von der CPU aus? Na gut, ich könnte simulieren, so wie ihr das im Moment macht. Aber wenn es mit Just-in-Time-Compiler gehen soll, und nur dann wird das wirklich einigermaßen flott, dann kann ich nicht eine Instruktion ausführen. Jo, man erweitere diesen Algorithmus, dass das Update-Time ja, irgendwas akzeptiert mit größer, also Inkrement größer 1. Ja, was muss man da machen? Ja, im Prinzip hier ein iCount plus gleich irgendwas. Und hier dann nicht gleich Count, sondern größer gleich. Und hier dann nicht iCount gleich 0, sondern warum nicht? Gute Frage.
So, weil man uns den Tests merken sollten. Ja, okay.
Ne, sonst kann es uns passieren. Sagen wir mal, wir machen bei 8192 oder 1024, ist leichter zu rechnen. 1024 machen wir immer das nächste Get-Time. Und wenn es jetzt aber hier 1023 drauf addierst, naja, dann hast du eigentlich schon fast zwei Intervalle, 1023. Da passiert noch nichts. Nochmal 1023 drauf addiert, dann hast du schon 2046. Aber setzt ihn wieder auf 0 zurück, das wäre ja praktisch dann nur ein Intervall. Also sollte da. Ne? Okay, dann wäre jetzt hier ein Minus gleich Count. Also auch einfach. Darf nie größer werden als Count. Oder gleich wäre noch okay, aber nie größer. Also man könnte es eventuell sogar noch machen, dann müsste man hier noch eine Weilschleife drum schreiben. Solange iCount größer Count, das Ganze zweimal machen. Aber dann ruft es natürlich GetTime mehrfach auf, das macht dann wieder keinen Sinn. Okay, also so kriegt man das noch hin mit der CPU, dass die dann auch mehr als einen Schritt machen darf. Soweit kein Problem. Und das kann im Prinzip auch schwankend sein, weil wir wissen ja nicht, ob er jetzt genau 100 Instruktionen macht oder macht er jetzt mal 120. Das ist ja je nach Blocklänge. Ne? Manche Blöcke sind kurz, manche sind lang, keiner weiß. Aber man kann natürlich entsprechend i count plus gleich, naja, so viel wie er halt gerade gemacht hat. Ja, aber jetzt wollen wir das Ganze ja irgendwie tunen. Er soll ja manchmal mehr machen und manchmal soll er weniger machen. Manchmal wollen wir ihn ja ein bisschen drosseln. Er soll mal ein bisschen, ne? Lass mal die Uhr ein bisschen vorlaufen. Halt du dich mal zurück. Wie, das fehlt jetzt noch, wie berechnen wir jetzt oder wie tunen wir jetzt die CPU?
Das ist ja die Differenz in meiner Realzeit. Und wenn das jetzt also ein großer Wert ist, ja, dann muss ich halt eventuell runter takten. Also in Abhängigkeit von diesem Wert muss ich halt die CPU takten bzw. die Platte bestimmen.
Ja. Wie frage ich jetzt, ohne euch die Antwort zu sagen? ihr erinnert euch dran, wir haben irgendwann auch mal die Geschichte uns überlegt, dass wir gesagt haben, wir haben ja so Blöcke. Wenn er einen Block ausgeführt hat in der CPU, dann springen wir zurück in die Hauptschleife, gucken uns den nächsten Block aus und führen den nächsten aus. Da haben wir gesagt, zu langsam. Er soll nicht erst in die Hauptschleife und dann wieder zurück, sondern wir haben die Blöcke schon verkettet. Jetzt kommt er ja gar nicht mehr in die Hauptschleife zurück. Wann macht er denn jetzt hier sein Update-Time?
Da muss man halt wieder so eine Art Timer-Interrupt simulieren.
Das Dumme ist ja, Timer-Interrupt kommen dann, wenn die Uhr tickt. Die Uhr tickt aber nicht mehr, wenn wir nicht diese Kette unterbrechen. Die echte Uhrzeit wird noch ticken, aber die echte gucken wir uns ja nicht an. Wir wollen ja gemäß der virtuellen Uhrzeit ticken. Und jetzt zu sagen, naja, wir ziehen uns einen Timer auf, der uns alle, keine Ahnung, Millisekunde mal unterbricht. Das wäre jetzt eine ganz andere Zeit als die, die wir als Zeitrechnung jetzt im Moment haben.
Naja, ich meine, wir haben ja sowieso, oder da hatten wir, ich glaube, um Interrupts zu checken, hatten wir sowieso irgendwie so einen Counter, wenn so und so viel, also maximal so und so viele Instruktionen ausgeführt sind, dann springen wir zurück in die Hauptschleife. Irgendwie sowas hatten wir ja auch.
Genau, da war noch so eine Idee.
Das, was wir quasi brauchen, weil dann das ist gleich der richtige Wert für unser Update-Time, was eben in der Hauptschleife passiert. Da muss man diesen Count halt entsprechend sein.
Entweder so, oder man kann es auch andersrum sagen, man gibt der CPU am Anfang einen Counter mit und sagt, du darfst 1000 Instruktionen. Und in jedem Block, immer am Blockende steht, subtrahiere vom aktuellen Block-Count so viel, wie du gerade Instruktionen ausgeführt hast. Ist das ein langer Block, dann zieht er eine große Zahl ab. Ist es ein kurzer Block, zieht er eine kleine Zahl ab. Und wenn beim Abziehen irgendwas rausgekommen ist, kleiner gleich 0, dann springt er in die Hauptschleife zurück. Wenn nicht kleiner 0, dann darf er gleich weiter zum nächsten Block. Führt den aus, zieht wieder was von seinem Limit ab, springt zum nächsten, zieht was vom Limit ab und das Ganze so lange, bis das Limit auf 0 gekommen ist, runtergegangen ist, kleiner gleich 0. Dann springt er zurück und dann kann er hier die Zeit erhöhen, oben so viele Schritte, wie er ausgeführt hat. Jo, wie tunen wir das Ganze jetzt? Naja, indem wir das Limit entsprechend setzen. Also wenn wir sagen, CPU, mach mal 100 Schritte, ja, dann müssen wir manchmal sagen, mach mal 100 Schritte, mach mal 20 Schritte, mach mal 10.000 Schritte, je nachdem, wie viel Zeit wir gerade noch haben. Und die Zeit, die wir noch haben, hast du richtig gesagt, echte Zeit minus virtuelle Zeit. Jo, jetzt müssen wir mal wieder dividieren. Weil wir haben unser Zeitdelta und wir wissen oder ahnen vielleicht, was eine Instruktion an Zeit kostet. Dann können wir jetzt dieses Delta von der Zeit teilen durch die Zeit einer Instruktion. Teilen. dann wissen wir, wie viele Instruktionen er machen darf. Teilen schlecht. Anders gesagt, kommt es überhaupt drauf an, wo genau. Das wäre eine Idee, genau. Genau, man sucht sich das höchste Bit raus und könnte dadurch teilen und das heißt letztendlich ein Teilen durch Zweierpotenz, Shiften, sage ich jetzt. Und dass das dann nicht so genau ist, ist eh wurscht, weil wie lange die Simulation genau dauert, wissen wir eh nicht. Komplizierte Befehle dauern lang, Haltbefehl geht blitzschnell. Also irgend so ein ganz grober Daumen, irgendeine Zahl, passt die Sache schon. Das regelt sich ja letztendlich auch von alleine. Je mehr wir der Zeit hinterher sind, umso größer hier das Delta ist, desto kleiner muss unser Limit werden. Das reicht eigentlich schon. Das muss jetzt nicht exakt der Wert sein, es reicht. Ne? Wenn das größer wird, muss der Count kleiner werden. Wie man das einregelt, spielt da kaum eine Rolle. Wir machen es sogar so, wir nehmen einfach das Delta in, lass mich lügen, ich glaube Millisekunden und das nehmen wir als Shift-Wert und fertig. So viel shiften wir unser Limit. Ist zwar eigentlich erstmal so vom Rechnerischen her Quatsch, aber es erfüllt die Bedingungen, wenn das Delta groß ist, dann wird das Limit kleiner. Fertig, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Das Einzige, worauf man noch ein bisschen achten muss, das haben wir irgendwann mal falsch, das Limit darf nie null sein. Dann kommt die CPU nämlich nicht voran. Also sie muss pro Zeit-Tick natürlich immer mindestens mal eine Instruktion ausführen dürfen. Wenn sie das nicht darf, dann ja, hat man immer so merkwürdige Divisionen durch Null und so eine Geschichte. Ne? Wenn man dann guckt, ja, wie lange hast du für einen bestimmten Abschnitt gebraucht, ja, null Takte, okay, kann nicht sein. Also ein Limit ist mindestens dann 1, also der 1 kommt immer noch drauf.
Selbst immer, wenn man nur eine Instruktion vielleicht ausführt, vielleicht irgendwann nicht mehr von der Zeit oder weiß ich nicht.
Ja. Jo. Okay, also das Bild hier, das hatte ich ja vorhin vorgegriffen, wo wir gesagt haben, wir machen immer eigentliche Realzeit mit unserem Algorithmus, aber vielleicht schalten wir mal temporär um auf eine andere Zeit. Gut, wenn ich umschalte auf Simulationen, also pure Simulationen, ich gucke mir die Realzeit überhaupt nicht mehr an, dann bin ich normalerweise der Zeit natürlich noch weiter hinterher. Es sei denn, ich habe jetzt einen billig uralt PC, den kriege ich vielleicht echt nachgemacht, aber normalerweise bin ich natürlich langsamer. Und wenn ich dann wieder auf die dynamische Zeit umschalte, dann versuche ich mich dem Ganzen wieder anzunähern. Das war vorhin diese Umschaltung, fehlte noch dazu. Jo, soweit. Das war das Zeitkapitel. Das ist naja, für euch noch, was eure kleinen virtuellen Maschinen angeht, noch erstmal völlig wurscht. Ne? Ihr versucht erstmal sie überhaupt zum Humpeln zu kriegen. Das machen wir morgen. Jetzt habe ich einigen schon zurückgeschrieben, dass das mir noch nicht ganz gefällt. Was ihr da abgeliefert habt, das war jetzt nicht böse gemeint. Also im Prinzip könnt ihr es meinethalben auch noch so lassen. Mir geht es ja nicht darum, dass ihr hier möglichst perfekt irgendeinen PC nachmacht. Ihr sollt verstehen, wie es funktioniert. Aber weil jetzt, ich glaube, das waren inzwischen schon 4 Leute, die mehr oder weniger den gleichen Fehler hatten, wollte ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Also worum es da ging. Alle, die das betrifft, hatten das Problem, erstens, sie hatten ihr Callback vom PIC so gebastelt, dass der Callback praktisch den Interrupt, die Interrupt-Behandlung anstößt. Also wenn der Pick sagt Interrupt, dann habt ihr in der Callback-Funktion in der CPU nachgeguckt, sind Interrupt enabled? Wenn ja, dann pusht ihr den Programm-Counter und pusht die Flex und so und holt euch aus der Interrupt-Descriptor-Table den Vektor, wo dann der Interrupt-Händler ist. Jo, was ist jetzt aber, wenn Interrupts dann nicht enabled sind? Das ist nämlich dann das eine Problem. Das kann ja sein, dass in dem Moment, wo der Pick sagt, Interrupt, die CPU sagt, nö, jetzt gerade nicht. Dann müsste, so die Idee, die CPU ja nachträglich, wenn sie den Interrupt wieder anschaltet, dann nochmal gucken, ist da immer noch ein Interrupt? Und wenn ja, dann müsste sie dann den Klapperatismus anschmeißen. Also das hat bei den, ich glaube vier Leute waren es, bei denen nicht gepasst. Jetzt könnt ihr entweder hinterher, also bei einer, sagen wir mal, STI-Instruktion, die Interrupts wieder anschaltet, da könnt ihr dann nochmal gucken, Interrupt immer noch an, wenn ja, dann jetzt Klapperatismus. Oder kann natürlich auch ein Pop-Flag sein und das Pop-Flag enabled durch Durchsetzen der Flex. Jetzt wieder die Interrupts, dann müsst ihr auch an der Stelle Interrupt-Behandlung anschmeißen. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, ihr könntet auch in eurer Step-Funktion, also in der CPU-Step-Funktion, irgendwas reinschreiben in der Art if Interrupt pending und Interrupt enabled, dann push, push und so weiter. Und naja, letztendlich ein, ja, ich schreibe es einfach mal so ein bisschen flusig hin, EIP gleich ihr holt irgendwie den Interrupt-Vektor und schreibt den in den EIP. Jo, und ansonsten kommt hier unten euer, keine Ahnung, Instruktion ist gleich irgendwie load und dann das große Switch über die Instruktion und dann so. Also das wäre die Lösung, ja ich glaube so haben die meisten das in der großen weiten Welt, in den meisten virtuellen Maschinen, die ich so kenne. Eure Variante hat natürlich den Vorteil, sie ist schneller. Nur ist nicht ganz korrekt. Hier ist natürlich bei jedem Schritt, den ich mache, erstmal gucken und ansonsten tun. Naja. In 99,999% der Fälle wird natürlich das hier oben falsch sein. Soll heißen, in 99,999% der Fälle macht er das. Und das if ist zu viel. Naja, nichtsdestotrotz ist das natürlich in echt eigentlich so. In echt müsste man sogar auch noch sagen, da müsste noch eigentlich ein else dazwischen. Pro Takt kann er entweder den Interrupt anstoßen oder er kann eine Instruktion ausführen. Er kann jetzt nicht erst den Interrupt pushen und noch eine Instruktion. Gut, das, den Unterschied mit dem else dazwischen, den wird man nicht feststellen können, vermutlich. Aber prinzipiell, ne? Jo, jetzt kamen dann immer noch die Fragen, ja, aber wenn man da so hinmalt, dann geht das bei mir nicht. Jo, wie ist das eigentlich in echt? Also, ich habe mein Hauptprogramm, was läuft. Und ich habe, sagen wir mal, meine serielle Schnittstelle, die meldet an dieser Stelle, jetzt geht sie von 0 nach 1, meldet, da ist was. Beziehungsweise die Serielle meldet es an den PIC und der PIC meldet es dann weiter an die CPU. Ja, und da muss man sagen, an der Stelle, wenn das auf 1 geht, zeitlich mal richtig malen, dann ist die CPU vielleicht gerade noch am Instruktionsbearbeiten. Soll heißen, da passiert erstmal überhaupt nichts. Dann ist eine Instruktion durch. Also sagen wir mal hier eine Instruktion. So, das sind immer so Instruktionen. Ja, und jetzt kommt sie wieder sozusagen an den Anfang ihrer Step-Funktion. Sie holt sich die nächste Instruktion. Wobei das Holen der nächsten Instruktion kann auch heißen, ja hier, Interrupt ist da und Interrupt ist enabled. Na dann geht es jetzt in die Interrupt-Behandlung, Interrupt-Händler. Der läuft jetzt hier los mit seinen einzelnen Schritten. Ja, und das sozusagen bewirkt der von außen signalisierte Interrupt. Der Interrupt selber, der vom PIC gemeldet ist, ist damit noch nicht weg. Und das hatten auch einige Leute falsch. Die CPU signalisiert natürlich jetzt nicht an den PIC zurück, der Interrupt ist weg. Dem PIC ist das völlig wurscht, der guckt sich nur an, was die Serielle sagt und die Serielle sagt, nö, nö, also da ist noch ein Problem, mach mal. Jo, wenn aber, ne, also wenn ich das hier so zeitlich richtig male, dann sieht man, ja, im Interrupt-Händler werden jetzt ja schon Instruktionen ausgeführt, aber der PIC meldet doch immer noch Interrupt. Jetzt bin ich doch in meiner Step-Funktion und Interrupt hängt immer noch, dann müsste ich doch schon wieder meinen Zustand pushen und noch wieder in den Interrupt-Händler springen. Aber da bin ich doch schon. Wo ist jetzt das Problem?
Im Interrupt-Skript steht ja drin, ob Interrupts in der Behandlungsroutine erlaubt sind oder nicht. Wenn es eine Exception ist, dann ist es halt erlaubt, aber normalerweise macht man sozusagen implizit noch mal ein CLI. Also man
muss
Back im Prozessor, sodass man da nicht reinkommt.
Anders ausgedrückt, wir haben ja hier zwei Bedingungen, dass wir da reinhüpfen. Die eine Bedingung ist, Interrupt ist noch da, das ist die Bedingung. Und die zweite Bedingung ist, ob die Interrupts enabled sind. Und da muss man dann eben sagen, an der Stelle, bei dem Übergang, da wird Interrupt enable auf 0 gesetzt. Das macht die CPU unter der Haube, das muss sie tun, sonst hätte sie genau das Problem. Gut, manche CPUs, die machen das immer, fertig aus. Intel macht das so, Intel guckt nochmal in die Interrupt-Vektortabelle und da gibt es ein Bit, wo drin steht, ob er ausknipsen soll oder nicht. Ja gut, ob man das jetzt beachtet oder nicht bei der Simulation, ist im Prinzip wurscht. Wenn da keine Null drin steht, also wenn er nicht hier disablen soll, dann geht das nicht. Also das muss schon so sein. Jo, gut, dann läuft jetzt hier der Interrupt-Händler und wird nicht mehr unterbrochen. Also das Interrupt Pending ist schon immer noch 1, aber Interrupt Enable ist 0, also geht er da nicht wieder rein, also führt er nur schön fleißig Instruktionen aus. Bis er dann irgendwie zum Beispiel zu einem In B kommt, um sich das Zeichen von der Seriellen abzuholen. Ja, und in dem Moment würde dann die serielle Schnittstelle den Interrupt wegnehmen und dementsprechend auch der PIC. Und dann läuft es mit 0 weiter. Jo, und jetzt war die Frage, nee, jetzt macht er doch hier ein, es geht noch ein bisschen weiter, und irgendwann kommt ein IRET. Da springt er dann entsprechend wieder zurück in sein Hauptprogramm und macht hier weiter. Jetzt habe ich ja hier das Zeichen abgeholt. ja, man kann es auch so machen, man holt so lange Zeichen ab, bis er dann auf 0 geht. Also normalerweise kann man irgendwie in der seriellen und in der, was weiß ich, egal welche Schnittstelle, man kann immer abfragen, ist da noch was? Irgend so ein Statusfleck. Dann frage ich so lange ab und hole mir so lange Bytes ab, bis der Statusfleck sagt, ja, mehr ist da nicht. Soll heißen, auch der Interrupt weg ist. Jo, und jetzt mache ich mein IRET. Aber, da war jetzt auch die Frage, ja, was ist denn jetzt, wenn gleich danach, also ich habe das letzte Zeichen abgeholt, aber bevor ich aus dem Interrupt zurückspringe, ist schon wieder ein neuer da. Hat schon wieder einer eine Taste gedrückt. Die hole ich doch jetzt nicht ab. Hängt er sich jetzt auf? Ist das Zeichen verloren? Was passiert jetzt?
Könnte ich das nicht sofort mit dieser Anführungszeichen-Schleife lauter Zeichen abzuholen, aber wir müssen ja wieder irgendwann die Interrupts wieder enable und von dem her können wir zurückgehen und wieder Instruktion ausführen, weil das Niveau, es gibt wieder Interrupt, gut behandeln wir ihn.
Genau. Also hier das IRET macht letztendlich ein, also so unter der Haube, steht nicht da, aber unter der Haube ist es ein POP Interrupt Enable. In Klammern hast du recht, das wird in dem Fall immer noch 1 sein. Sonst wären wir nicht im Interrupt-Händler angekommen. Jo, soll heißen, wenn wir hier mit einem IRET zurückspringen, ja, dann passiert hier gar nichts, sondern wir springen gleich wieder zurück und führen wieder unsere Interrupt-Behandlungsdinger aus. Im Prinzip das Ganze wieder oben noch einmal. Und dann geht auch kein Zeichen verloren. Von der Serie oder so.
Das muss ja nicht zwingend ein Interrupt-Händler sein, es kann ja auch ein Exception-Händler sein, aus dem die IRA wieder zurückspringt. Und wenn ich es dann immer auf 1 setze, obwohl es davor liquidiert war, dann wäre es ja falsch.
Das war hier jetzt der Einwand, wenn das hier ein Interrupt-Händler ist, dann muss es ja vorher 1 gewesen sein, sonst hätte er den Interrupt gar nicht gemacht. An sich hast du natürlich recht, deshalb habe ich hier in Klammern geschrieben. Wenn es ein IRET von einem Exception-Händler ist, der Exception-Händler hat die Interrupts nicht ausgeschaltet, dann waren sie vielleicht schon aus. Dann wären sie natürlich da auch nicht angeschaltet. Jo, okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob alle da sind, die das überhaupt betrifft. Da noch Fragen zu.
Ja, ist es so, dass man von Interrupts mit einer höheren Priorität in das Recht passt dann so?
Das ist noch eine andere Geschichte. Ja. Okay, das ist mal der, wie soll ich sagen, der Interrupt-Ablauf aus Sicht der CPU. Das hat mit dem PIC jetzt erstmal nicht die Bohne irgendwas zu tun. Jetzt das Ganze aus Sicht des PIC. Wie male ich das hin? Also, die Leitung, wir haben die CPU, wir haben den PIC und wir haben, sagen wir mal, irgendwo unsere Serielle und wir haben irgendwo Keyboard. Und das ist Interrupt 2 und das ist Interrupt 3, sagen wir mal. Jetzt, egal, irgendeine Nummer. Nur 2 verschiedene Nummern. Jo, jetzt haben wir hier sozusagen die Leitung A, Leitung B, Leitung C. Wenn man das jetzt zeitlich so hinmalt, A, B und C. Ja, sagen wir mal, C geht auf 1, dann wird in dem Moment A, ganz kurz danach, A auch auf 1 gehen. Ja. Irgendjemand will was, in diesem Fall Keyboard will was von der CPU, also sagt der Pick der CPU, du, da ist was. Dann macht die CPU ein Ack, habe ich kapiert. Und der Pick sagt der CPU Interrupt 3. Beziehungsweise 3 plus irgendeine Konstante, die man dem PIC mitgibt. Irgendjemand hat da, habe ich auch gesehen, in seinem Code einfach eine 32 dazu addiert. Die 32 addiert nicht die CPU dazu, sondern die 32 stammt aus dem PIC selber. Die wird bei der Initialisierung irgendwie in den PIC reingeschrieben. Jo, dann geht in dem Moment der Interrupt an die CPU weg. Aber das In-Service-Bit 3 ist gesetzt. Also wenn man sich dann noch das In-Service-Register anguckt, dann wäre das hier die ganze Zeile 0. Und hier unten, wo ist es? An der Stelle ändert sich es in eine, das dritte Bit ist gesetzt. Erstmal eine Weile. Ja, und wenn jetzt nachträglich noch die Leitung B auf 1 geht, dann würde an der Stelle auch die CPU wieder eine Interrupt kriegen. Und wenn die CPU jetzt kurze Zeit später mal wieder ACK fragt, dann kriegt sie an der Stelle gemeldet 2. Plus K 2 hat eine höhere Priorität als 3. Und in Service ist an dem Moment, naja, wenn ich es hinschreibe, sozusagen 1, 1, 0, 0. Die zwei Interrupt sind zurzeit in Service. Ja, und dann müsste am irgendwo kommt jetzt, also damit geht die Leitung wieder auf. So. Damit wird jetzt der erste Interrupt-Händler unterbrochen und der zweite kommt dran. Geht aber natürlich nur dann, ja, also ich müsste hier irgendwie ein Cli-Pärchen reinschreiben. Ich müsste neue Interrupts enablen, wenn ich will. Wir gucken es nochmal Schrittchen für Schrittchen an. Wenn die CPU jetzt einen abgehandelt hat, nämlich jetzt den zuletzt gemeldeten, dann sendet sie an den PIC ein End-of-Interrupt. Damit geht das In-Service-Bit dann wieder auf. Also der Höchstpriore ist sozusagen abgearbeitet. Jo, dann macht er ein IRET. IRET springt dann zurück in den vorher unterbrochenen Interrupt-Händler und macht in dem Interrupt-Händler weiter. Jo, und der meldet dann auch irgendwann ein End-of-Interrupt. Und dann sind die Interrupts wieder auf 0,0,0, also nicht in Service. Ja, Interrupts, die kommen von externen, keine Ahnung, hier serielle oder so, die schon als in Service gemeldet sind, die werden nicht mehr neu gemeldet. Also wenn der serielle Chip sagt, einmal, ja, hier, da ist was für dich, CPU fängt an zu arbeiten, dann ist der serielle Interrupt in Service. Jetzt kann der gerne nochmal kommen, er kann noch ein drittes, viertes, fünftes Mal kommen, macht nichts. Erst wenn hier unten ein End of Interrupt kommt, das Bit 3 geht wieder auf 0, dann guckt er nochmal nach, ist der Interrupt noch da? Wenn ja, dann meldet er ihn neu. So ist es gedacht. Dieser Pick ist sehr Intel-spezifisch, sage ich mal.
Aber es leitet auch umgekehrt, dass ein Interrupt-Handling von einem anderen Interrupt unterbrochen werden kann, dass das nicht stimmt, sondern dass es einfach nur prioritätenbasiert immer ein Interrupt abgehandelt wird und dann aber der wieder der nächste mit einer höchsten Priorität abhandelt wird, nicht zwischendrin unterbrochen wird, oder?
Das kommt jetzt darauf an, mit dem, ob du so ein Cleese-D-Pärchen da reinschreibst. Also der Interrupt, der gerade in Service ist, der kann nie unterbrochen werden. Also nicht durch sich selber unterbrochen werden. Aber durch eine höhere, mit einem Interrupt eine höhere Priorität kann er unterbrochen werden. Wenn die CPU überhaupt Interrupts enabled hat, logisch, sonst geht natürlich nichts. Also, was Intel eigentlich sich denkt, ist, oder war früher, sagen wir mal so, wäre hier oben eins die, ein InB, nochmal unterteilen, danach schalte ich die Interrupts wieder aus. Die werden beim IRET dann wieder angeschaltet. Und hier kommt dann noch so ein und End of Interrupt melden. Ab dann wären auch die Interrupt von derselben Art wieder erlaubt, aber sie werden nicht akzeptiert, weil ja wieder disabled sind. Und beim IRET werden sie wieder angeschaltet und dann kommen auch die mit gleicher Priorität wieder. Die mit höherer Priorität können praktisch gleich nach dem STI sofort kommen. Nach dem CLI kommt erstmal gar nichts mehr. Also das ist so ein typisches Pärchen, das findet ihr häufiger in Betriebssystemen. Am Ende vom Interrupt-Händler Interrupt ausschalten, im PIC Bescheid sagen, ja, Interrupt-Service ist erledigt und IRET. Beziehungsweise das steht dann häufiger am Anfang. So ist das praktisch für dieses Interrupt-basierte Zeugs. Was Linux jetzt völlig Banane ist. Linux will davon nichts wissen. Linux sagt, jeder Interrupt wird bearbeitet, egal welche Priorität. Warum hat jetzt die Tastatur eine höhere Priorität als eine Platte? Macht nicht wirklich Sinn. Deshalb machen die das noch so. Da steht jetzt, ach Gott, kriege ich das jetzt schnell zusammen. Also man kann auch die Interrupt-Masken entsprechend setzen, ne, dass manche Interrupt im Moment nicht gemeldet werden. Also hier die Maske entsprechend setzen, dass der Interrupt nicht wiederkommt. Und das Send-End-of-Interrupt kommt da oben schon. Soll heißen, es dürfen dann auch mit niedrigerer Priorität welche kommen. Gut, und am Ende mache ich einen CLI und dann kommt hier nicht hier das Send End of Interrupt, sondern hier setze ich die Maske wieder so, dass der aktuelle nicht mehr kommen darf, weil ich will nicht schon frühzeitig unterbrochen werden. Und dann kehre ich wieder zurück und dann kann er eventuell nochmal kommen. Also das sind die zwei Varianten, entweder das prioritätsbasierte oder das, was ich jetzt so da rein gefuscht hab, die andere Variante. BSD macht es noch ein bisschen anders, aber das verschweige ich euch jetzt mal. Also, das ist so die Idee. Das mit dem EOI und so, das könnt ihr meinetwegen knicken. Ob ihr das jetzt in eurem PIC alles richtig hinfummelt, ist mir im Prinzip egal. Was mir wichtig ist, ist, dass das hier funktioniert, dass die Interrupts ausgeschaltet werden, wenn ich in den Interrupt reinhüpfe und dass sie wieder angeschaltet werden oder angeschaltet, in Klammern restauriert werden, wenn ich mit IRET aus dem Interrupt-Händler wieder rausgehe. Und so lange muss eigentlich auch, und ach so, und der Interrupt von extern ist so lange da, bis ich irgendwie mit InB das Problem bearbeitet habe. Das ist so Standard. Ich glaube, da sind sich alle Prozessorhersteller einig. So macht man das. Das andere mit dem PIC, okay, das ist so spezifisch, das könnte man nicht halt sein lassen. Okay. Habe ich das geschrieben? Okay. Okay, das ist dann im Prinzip das hier. Also dann holt er sich. Das, der es am letzten Mal geändert hat. Ich weiß nicht, wer das jetzt geändert hat. Also hier oben habe ich gesagt, da fängt die CPU den Interrupt an zu bearbeiten. Soll heißen, sie holt sich vom PIC die Nummer. Welcher Interrupt war es denn jetzt? Und wenn dieser Auto-End-of-Interrupt-Modus angeschaltet ist, dann sendet er sozusagen mit dem Interrupt-Acknowledge-Zyklus, wo er sich die Nummer holt, gleichzeitig sozusagen die Send-of-Interrupt mit. Soll heißen, das In-Service-Bit, das wird gar nicht erst gesetzt. Dann kann er unterbrochen werden durch andere Interrupts, was euch ziemlich wurscht sein kann, weil ihr habt eh keine Ahnung. Ne? Macht es einfach ein bisschen einfacher. Ich spare mir hinterher am Ende noch die End-of-Interrupt-Dinger. Beziehungsweise muss dann auch nicht gucken, welcher ist jetzt höhere Priorität, wer hat niedrigere Priorität, weil wenn kein anderer in Service ist, dann darf jeder andere kommen. Ja, und dann seid ihr praktisch bei diesem Bildchen. Wenn die serielle Schnittstelle einen Interrupt meldet, dann meldet der PIC den. Und wenn dann die serielle sagt, nö, da ist keiner mehr, dann sagt auch der PIC, nö, da ist nichts mehr. Jo, okay. Fragen dazu? Okay, dann können diejenigen, die es betrifft, dann noch ein klein bisschen an ihrer CPU polieren, dass das dann auch ordentlich funktioniert. Von dir habe ich, glaube ich, schon die komplette Lösung. Von dir habe ich auch schon einen Wunsch, wann dann die Prüfung ist. Nächste Woche Mittwoch, genau. Von anderen habe ich noch nichts gehört. Ihr überlegt es euch einfach. Jo, okay. Was machen wir dann noch? Dann habe ich Folgendes rausgekramt. Ihr wolltet ja was zu VirtualBox wissen. Habe ich denn gesucht und auch gefunden. Also das könnt ihr euch selber auch runterladen. Also ich habe jetzt keine Folie draus gemacht. Genau. Also. Schön heißt Technical Background. Das soll heißen, wie funktioniert es unter der Haube? Könnt ihr das lesen? Okay. Wie machen wir das? Nee, dann kommt nochmal die ganze Seite. Die ganze Seite passt natürlich auch nicht. Irgendwie zoomen, ja, das versuche ich gerade. Falsche Richtung. Also, so könnt ihr lesen, oder? Okay, also, wie machen Sie es denn? Also, der eine oder andere hat es vielleicht gerade gesehen, ich habe nach dem Keyword QEMU gesucht. QEMU kommt dann nämlich drin vor. Also insofern habt ihr schon mal etliches als Info, das kennt ihr schon. Allerdings machen die anscheinend noch einen Haufen Zeugs mehr. Folgende Idee. Also das eine, was wir uns auch mal angeguckt haben, war die Geschichte mit dem User Mode Linux. Soll heißen, sämtliche User Mode Programme können eigentlich identisch ablaufen, so wie sie sind. Das bezeichnen die als RAW-Modus. Sprich, wenn die CPU im in der Applikation rechnet, mach. Irgendwo steht da noch eine kleine Einschränkung. Warum? Das Ganze funktioniert nur dann, wenn nicht das Betriebssystem dem Ring 3 erlaubt hat, I.O. zu machen. Ich habe es euch irgendwann mal erklärt, es gibt diesen I.O. Privilege Level, den kann das Betriebssystem setzen, da kann eine 0 drin stehen, eine 1, eine 2, eine 3. Wenn eine 3 drin steht, dann darf ich auch im Gastmodus I.O. machen. Macht das jemand? Genau. Also X-Server macht dann Schweinkram, oder was heißt Schweinkram? Der will die Grafikkarte programmieren und damit er das darf, kriegt er vom Betriebssystem halt die Rechte mitgeliefert. Die Rechte kann man sich als Root geben lassen, nur als Root, sonst kriege ich die Rechte nicht. Aber wenn ich die Rechte habe, dann kann ich hinterher in B, out B machen, es hindert mich keiner mehr dran. So ein Ding kann ich natürlich im Ring 3 nicht einfach so laufen lassen. Sonst würde da ja mein Gastgeber X-Server völlig durcheinander schießen. Jo, aber von der Idee her erstmal Ring 3, lass laufen, gut ist. Das andere haben wir uns auch schon irgendwann gesehen, angeguckt. Ring 0, ja, Ring 0 dürfen wir nicht laufen lassen. Ne, die ganzen Geschichten, alles was mit Protection zu tun hat, was weiß ich, Interrupt, Descriptor-Tabelle umändern, Virtual Memory ändern, ist alles Ring 0 Geschichte. Ja, deshalb wird der Gast so umgebaut, dass er im Ring 1 läuft. Da haben wir uns neulich drüber unterhalten, Xen. Xen macht im Prinzip auch nicht anders. Der Gast-Kernel, der läuft nicht im Ring 0, sondern im Ring 1, Entschuldigung. Dann darf er fast nichts mehr. Jo, dann kriegen wir, wo steht es hier, unser Privilege Instruction. Da fällt er dann jedes Mal auf die Nase. Jedes Mal, wenn er ein InB macht, jedes Mal, wenn er ein MMU programmieren, Interrupt Descriptor Tabelle umprogrammieren, jedes Mal, wenn er irgend sowas macht, kriegt er einen auf die Finger, darf er nicht. So, und dann sagen sie, okay, dann kommt dieser Hypervisor im richtigen Ring 0, der kann dann machen, was auch immer er dann tun will. Wenn dieser Hypervisor läuft, ne, jedes Mal, wenn so ein Fault auftritt, dann guckt VirtualBox in die entsprechende Instruktion und ja, kann jetzt so ein haben, glaube ich, drei Varianten. Entweder geben sie es an ein virtuelles Gerät, also wenn, sagen wir mal, ein In-B-Out-B war, ein Out-B an die Grafikkarte, na, dann geben sie das Out-B halt an die virtuelle Grafikkarte. Oder wenn, sagen wir mal, ein Lade-Interrupt-Descriptor-Tabelle, naja, dann geben sie es dem Recompiler, guck mal nach, was macht denn das Ding, simulier mal. Jo, und jetzt haben sie wohl gemerkt, das funktioniert nicht. Mindestens zwei Probleme. Das eine Problem ist, das schreiben sie hier auch irgendwo, also hier, was weiß ich, causes a lot of additional instruction faults. Warum? Naja, beispielsweise, wenn ich immer aus einem Puffer ein Zeichen auslesen will, dann muss ich erstmal die Interrupts ausschalten, Puffer auslesen, Interrupts wieder anschalten. Interrupts ausschalten, anschalten, jedes Mal eine Exception, dafür, dass ich ein Byte aus dem Puffer rausholen kann, teuer, zu teuer. Also haben sie sich gesagt, naja, wenn ich jetzt so please die Pärchen so ganz häufig nebeneinander stehen habe, was machen wir denn mit den Dingern? Eine Idee wäre zu sagen, das sind doch ausführen, passiert ja nichts. Dann sind halt kurz mal die Interrupts aus und kurz danach wieder an, stört keinen Menschen. Also so ein Cleese-D-Pärchen, wenn ich mir sicher bin, dass da inzwischen keine Endlosschleife steht, kann ich das einfach durchlaufen lassen. Wenn ich mir nicht sicher bin, ja, und das kommt jetzt irgendwann weiter unten. Oh, weiß nicht, nee. Irgendwo habe ich es gelesen. Also wenn der guckt sich den Gastkernel an, den Code, den er da ausführen soll, und wenn er jetzt nicht entscheiden kann, please die Pärchen, ja, wird das sicher beides schnell durchlaufen oder ist dazwischen vielleicht eine Endlosschleife, dann sagt er, ein QEMU mach mal. Dann wird einfach der Code, so wie ihr das schon kennt, ne, Blöcke übersetzen, Just-in-Time kompilieren, QEMU macht das schon. Das andere Problem, was wir auch haben, ja, ne, certain instructions that should trip in Ring 1 don't. Ja, ich habe es euch immer mal gesagt. Das, Popflag ist ein Beispiel. Die Dinger hier sind die anderen Beispiele. Das Laden der GDT-Tabelle, das ist privilegiert. Das darf nicht jeder. Das Abfragen, wie sie gerade gesetzt ist, da haben sie früher gesagt, na, frag doch, wenn du lustig bist, kannst ja nichts bei Böses mit anstellen. Aber wenn ich natürlich jetzt irgendwas getürkt habe, dann möchte ich natürlich auch den getürkten Wert zurückgeben und nicht den echten von der echten GDT. Dummerweise kriege ich jetzt hier kein Privilege Violation Exception oder so, da auch nicht und hier Push-Pop entsprechend auch nicht. Da muss man dann auch wieder das Simulieren anfangen. QEMU, mach mal. Ja, das steht hier unten irgendwo. No. To fix these performance and security issues, VirtualBox contains a code scanning and analysis tool. Soll heißen, bevor er einen Block ausführt, mal genau hingucken. Wenn da kein Cleese, die irgendwas drin vorkommt, bis zum nächsten Return, dann mach. Ja, da kommt irgendwas drin vor, das, ja, nee, weiß nicht so genau, kommt mir komisch vor. QEMU, mach mal. Genau. Und da haben sie jetzt, also in vielen Fällen anscheinend QEMU, mach mal. Aber sie haben auch, wie sie das hier nennen, ein Patten, was hieß das genau? Patch Manager, also einmal diesen Code Scanner, der jetzt guckt, wo was möglicherweise Problematisches ist, und ein Code Patcher, der möglicherweise das CleaseD dann vielleicht rausnimmt oder ersetzt durch Unterprogrammaufrufe oder irgendwas in der Art. Das ist die eine Variante. In situ, also im Code selber rumpatchen. Und die andere Variante wäre dann eben, ja, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, QEMU, du kannst das, machst das. Ja, und der letzte Punkt war dann noch, QEMU übernimmt auch immer dann, wenn er nicht im Protected Mode ist. Also Real Mode, BIOS Code und so, denn da waren sie sich anscheinend. Da kommt so viel ominöses Zeugs raus, das zu patchen und zu scannen und so. Dann haben sie gesagt, nee, also das, komm, QEMU, du machst das schon. Jo, das soweit zu, na, wie heißt es, VirtualBox. Ich denke mal, die Teile davon, die hatten wir alle. Wir haben uns irgendwann mal angeguckt, wie VMware Sachen übersetzt, patcht. Auf anders ausgedrückt. Wir haben uns angeguckt, wie QEMU das macht und mit Xen haben wir auch gesehen, naja, wenn man den Kernel in Ring 1 verschiebt, kann man da auch schon das meiste mit erledigen. Und die machen so da ein bisschen, da ein bisschen, da ein gutes Zusammenrühren, Kleben. Ja, die Frage ist, Performance, was wird denn da mal rauskommen? Gut, wer es mal ausprobiert hat, der weiß, das ist gut. kann man ja auch noch begründen.
Ja, es ist halt so, wie alle, also wenn man es wieder vom VT absieht, so wie alle Parallelisierungsgeschichten, dass halt Berechnungen sind super und sobald es dann aber an NMU-Geschichten geht oder halt Kernel-Code, der öfter bleibt, wird es langsamer, weil ich halt Teil ermöglichen muss.
Genau. Wobei der insofern vielleicht noch ganz gut ist, als dass er ja hier, wie das so schön heißt, in situ patcht. Das heißt, das macht er ein einziges Mal und danach läuft er dann mit voller Performance. Ja, wenn ihr mich fragt, wenn ihr eine KVM, VTX-Maschine habt, dann könnt ihr mit VTX den ganzen Kladderadatsch sparen. Ne? Das ist im Prinzip genau das, was VTX macht. Genau das alles umbiegen, was problematisch ist. Was sie hier mühsam rausgefieselt haben, hier ne, mit ihrem Code-Scanner, Code durchwühlen. Hat das alles seine Richtigkeit? Wenn ja, dann mach. Wenn nein, dann dreh ein bisschen durch die Mangel und dann mach. Ja, das ist im Prinzip ein KVM bzw. ein VTX. Nur, dass da die CPU selber scannt und guckt, ob sie irgendwas nicht ausführen soll. Und dann halt selber an der richtigen Stelle sagt, ne, bis hierhin und nicht weiter. Jo. Ich hoffe, das gibt euch noch so einen Eindruck. Also mehr habe ich dann auch nicht. Aber immerhin kann ich euren Wunsch, da noch ein bisschen was zu erzählen, dann auch noch erfüllen. Wie es ausschaut, nie.
Die Code-Teile hier, also das, was die da beschreiben, das ist einiges an Aufwand. Ja. Also so im Vergleich, weil ich denke mal, das ist mindestens nochmal so viel Code wie Kollegen. Wenn ich mir so vorstelle. Also
ja.
Disassemblen, neu kombinieren, analysieren.
Vor allem einfach schnell.
Ja.
Aber wir haben es uns schon mal angeguckt mit VMware, die im Prinzip auch so machen, die nur jetzt QEMU weglassen, die alles durch die eigene Mangel drehen. Die haben hier noch QEMU verwendet. Naja, und wenn man QEMU verwendet, das ist ein GPL-Projekt, dann muss man auch den Rest veröffentlichen. Insofern ist das dann alles GPL. Also könnt ihr Source Code holen, könnt reingucken. Dann merkt ihr auch, da sind ganz viele Dateien drin mit QEMU irgendwas Namen. Wenn ihr da reinguckt, dann seht ihr, das ist identisch aus dem QEMU-Projekt geklaut. Also QEMU, sowohl der Just-in-Time-Compiler als auch die ganzen Geschichten, Platte, Grafikkarte und wie sie alle heißen, Virtualisierung, das stammt alles auch aus dem QEMU-Projekt.
Wie war nochmal das Mapping von Ringen zu MMU?
Jetzt habe ich es nachgeguckt, jetzt weiß ich es wieder. Also Ring 3 ist User Mode und der Rest ist Supervisor Mode. Das war ja das, dann damit geht dann Xen. Dann kann der User-Teil ist abgetrennt vom Kernel durch das verschiedene Mapping. Und Kernel und Hypervisor sind, na gut, der Kernel darf jetzt mit CR3 nichts machen. Und der Hypervisor ist read-only, beziehungsweise kann sich, wenn er will, natürlich dann read-write machen. Selber darf er dann ja. Aber normalerweise ist er read-only, dann kann der Kernel auch nichts Böses tun. Wobei, wenn er hier so durch die Mangel gedreht wird, dann kann er eh nichts tun.
Das heißt, ich muss sagen, ich kann aber den Hypervisor nicht wie einen normalen Crawl machen, sondern muss über irgendeinen Interact oder was gehen, damit halt das Privilege-Level gibt.
Du gehst ja in den Hypervisor. So. Naja, hier irgendwie so. Ne? Na gut, hier gerade nicht. Instruction set should trap. Naja, die meisten trappen halt. Und die trappen, die sind dann automatisch im über den Exception Händler ja, im Ring 0.
Aber ich meine, in Bezug auf Xen, da habe ich ja den Kernel so modifiziert, dass er jetzt.
Also,
sowieso nicht geschafft. Mhm. Ich muss für bestimmte Dinge, eben zum Beispiel Adressgeschichten in dem Hypervisor Call, aber das kann ich jetzt nicht mit einem normalen Function Call machen, sondern muss über
ja.
irgendeinen ja, Interrupt oder Exception-Mechanismus gehen, um das Privilege gleich zu wechseln.
Wobei bei Intel auch noch die Call-Gates und so funktionieren würden. Ja, ja. Gut, das hat Intel halt ursprünglich mal verbrochen, dass wir einfach an Virtualisierung am Anfang nie gedacht haben. Da waren sie froh, dass überhaupt eine normale Maschine funktioniert. Mit dem VTX haben sie es nachträglich wieder gerade gebogen, aber das hätten natürlich auch früher machen können. Dann wird es heute wahrscheinlich gar kein QEMU und kein VMware und kein was weiß ich, wie es alles heißt, geben. Dann wird es einfach ein KVM geben und funktioniert. Jo. Habt ihr noch Fragen? Jo, dann danke ich euch wieder fürs Mitmachen. Ich finde es mal wieder klasse hier. Das ist irgendwie so der 100% Unterschied gegenüber GDI. GDI, da gehen als erstes mal die Laptops hoch und dann werden sie nicht mehr gesehen. Fragen nicht, hören nicht zu, merken nichts. Und bei euch, da kommen hier mal so Fragen, Antworten, das ist echt klasse, da bringt das dann auch Spaß. Jo, dann sehen wir uns morgen ein allerletztes Mal. Naja, fast. Und danach vielleicht nochmal zur Prüfung. Ich danke euch. Bis morgen.